Hallo und herzlich willkommen zum Berstich Podcast. Schön, dass du auch heute wieder dabei bist und eingeschaltet hast. Wir durften heute die erste Folge im Jahr 2023 aufnehmen und unser erster Gast in diesem Jahr war Ina Reiswig. Wie wir gleich hören werden, ist Ina schon seit 34 Jahren im Glauben und dementsprechend lange in unserer Gemeinde. Nebenbei bemerkt war auch Robert, der Mann von Ina, bereits zu Gast in unserem Podcast. Das vielleicht als ein kleiner Hinweis darauf, dass du auch weiterhin gerne die alten Folgen aus dem letzten Jahr nachhören kannst. Im jetzt folgenden Interview dürfen wir erfahren, wie Ina damit umgeht, dass eins ihrer Kinder sich bisher nicht für ein Leben mit Gott entschieden hat. Es erwartet uns dementsprechend ein sehr mutiges, privates, aber auch ermutigendes Interview, denn Ina teilt mit uns auch die Hoffnung, die sie weiterhin hat und gibt uns praktische Tipps, wie Eltern mit vergleichbaren Situationen umgehen können. Viel Segen nun beim Zuhören.
Ina, schön, dass du heute mit dabei bist, dass wir dich heute ein bisschen näher kennenlernen dürfen. Und ich freue mich drauf. Ich freue mich, ein bisschen von dir zu hören über das, was du mit Gott erlebst. Und als erstes mal so die Frage, die wir jedem stellen, ist, wie du Jesus Herrn kennengelernt hast, wie du in die Gemeinde gefunden hast. Ja, da würde ich ein bisschen von dir erfahren wollen.
Ja, hallo auch von mir. Ina Reiswig ist mein Name und meine Eltern haben mich mit zum Gottesdienst mitgenommen. Das war damals noch in Volmerhausen und vor 34 Jahren habe ich tatsächlich damals eine feste Entscheidung getroffen, Jesus nachzufolgen. Und seitdem bin ich in der Nachfolge Christi und bin voll begeistert von Jesus und ich freue mich auch riesig darüber, diese Begeisterung auch mit meinem Mann Robert zu teilen. Und wir sind seit 1995 verheiratet, haben drei mittlerweile erwachsene Kinder. Ich bin zweifache nicht Oma, sondern Schwiegermutter. Ich freue mich auch darüber, dass unsere zwei ältesten Kinder sowie die Schwiegerkinder wirklich fest verwurzelt mit Christus sind. Und ja, auf die Entscheidung des jüngsten Sohnes, was Christus angeht, warten wir noch.
Das ist so ein Teil deines Themas heute, ne? Du willst heute mit uns ein Thema teilen, das der schmerzhaft ist, was ein langer Prozess war, da hinzukommen. Und euch ist irgendwie so das Gleichnis vom verlorenen Sohn nochmal ganz persönlich und irgendwie ganz, ganz, ganz wichtig geworden. Magst du da ein bisschen drauf eingehen?
Ehrlich gesagt, dass unsere Kinder noch klein waren, da habe ich es mir nicht vorstellen können, dass eines unserer Kinder auch, ich betone jetzt bewusst, auch wenn nur vorübergehend, eine andere Entscheidung treffen würde. Dennoch führen die Wege manchmal anders. Wir haben mit meinem Mann zusammen, das war für uns unser Schwerpunkt, wir haben alles gegeben, damit unsere Kinder im Wort Gottes unterwiesen werden. Wir haben versucht, auch den Kindern die Begeisterung für Christus zu wecken. Dennoch, als unser Jüngster ja, im Teenie-Alter war, merkten wir, dass er immer weniger Interesse am Gemeindeleben zeigte. Und dann ging es alles zack, zack. Also sehr schnell, da gewann er neue Freunde und dann entfernte er sich sehr schnell von Christus. Und zu der Geschichte zum verlorenen Sohn. Das war 2017 im Sommer. Ich weiß bis heute noch, es war ein Donnerstagabend und ich glaube, diese Geschichte bleibt für immer in meinem Kopf hängen. Damals erzählte unser 17-Jähriger, dass er das Leben zu Hause sich nicht mehr so vorstellen könnte. Er sagte uns an dem Abend, dass er seine Freiheit bei uns zu Hause nicht so ausleben könne. Das Leben, was er sich vorstellt, nicht könnte er sich in diesem Haus bei uns im Elternhaus nicht vorstellen. Und er habe sich entschieden, unser Elternhaus zu verlassen. An diesem Abend küsste er mich. Sagte er, wie sehr er uns lieb habe und dennoch das an seiner Entscheidung nicht zu rütteln wäre. Also das Leben wollte er in Freiheit genießen und das ging er nur außerhalb des Elternhauses. Und in den darauffolgenden Wochen merkten wir tatsächlich, dass seine Entscheidung oder dieses Fortgehen an dem Abend ernst gemeint war. Und so packte ich ihm irgendwann mal seine Habseligkeiten. Es war Sommer und ich habe seine Winterjacke auch fertig gemacht, nochmal alles schön gemacht, nochmal gebügelt, nochmal gewaschen. Und in seine Winterjacke habe ich einen Zettel reingelegt mit einer kleinen Botschaft in der Hoffnung, dass er es finden würde irgendwann mal im Winter. Und das war auch so, den Zettel hat er gefunden, hat er uns nachher erzählt. Und darauf habe ich einen Satz draufgeschrieben. Ein Vater hatte zwei Söhne, Punkt. Punkt, Punkt. Mach eine gute Geschichte daraus. Damals dachte ich, dass in erster Linie wahrscheinlich die Zeit gekommen ist, in der mein Sohn geformt wird von Gott. Aber das sollte ich mich irren. Jahre später bin ich davon überzeugt, dass Gott mich persönlich in erster Linie formen wollte. Ich durfte erst in den Jahren danach das Wesen Christi und seine Liebe erst richtig kennenlernen und die annehmen, für mich persönlich.
Also auch zu sagen, es hat gleich dessen, dass es der erste Impuls war zu sagen, es ist, Gott schreibt Geschichte mit ihm, auch zu merken, Gott formt mich dadurch. Aber was waren so deine ersten Gefühle? Was war dein erster Impuls? Weil eigentlich, so wie du erzählst, du hast ihm so ganz mütterlich fürsorglich zu sagen, dann ne, mache ich alle Sachen zurecht, dann helfe ich ihm, seine Sachen zu packen und ich gucke auch ja noch, dass die Winterjacke sauber und ordentlich ist. Das ist ihm zumindest dahingehend, dass er gut versorgt ist.
Also danach merkten wir natürlich in den Monaten nach seinem Fortgehen erst, wie gebrochen unser Elternherz war. Und wir hatten das Gefühl, dass wir auch vollkommen gelähmte Hände hatten. Mhm. Und wir haben natürlich immer wieder nach einer Antwort oder nach einem Tipp aus der Bibel gesucht, wie wir mit der Situation umgehen können. Mhm. Und da haben wir dann das Gleichnis für uns nochmal neu entdeckt. Und wir hatten das Gefühl, dass wir es komplett erleben dürfen. Und für uns war das so, dass wir da erst verstanden haben, die Vatergefühle aus dem Gleichnis. Und haben für uns gelernt, Gott ist so gut. Unser Vater im Himmel ist so gut. Es ist nicht einfach, das eigene Kind loszulassen, es ziehen zu lassen. Aber Gott ist fair. Er überlässt uns unsere Entscheidungen. Er lässt uns einfach ziehen, wenn wir es wollen. Und im Hebräer, die Stelle hat mich auch nochmal bestärkt, da steht drin, also da wird Jesus immer wieder als Hohepriester dargestellt und auch Hebräerbrief beschreibt auch viel Gefühle von Jesus. Und da steht drin quasi, dass er mitfühlt. Und es gibt keine Schwächen in mir, die Christus nicht verstehen würde. Das heißt, im Umkehrschluss bedeutet das gleichzeitig auch für mich, dass Christus denselben Schmerz hat, den ich auch verspüre. Und das heißt, dass Christus auch denselben Schmerz mitmacht, wenn wir als seine Kinder uns von ihm entfernen. Mhm. Und das war für mich so großartig, diese Gefühle kennenzulernen. Und an einem Abend rief unser Sohn uns an und wollte einfach mal hören, wie es uns so geht. Und im Gespräch mit ihm irgendwann mal sagte er, ja, und was machte der Vater im Gleichnis? Er ließ seinen Sohn gehen. Und jetzt seid ihr dran. Lasst mich gehen. Und da habe ich verstanden, mein Sohn hat recht. Ich muss seine Entscheidung akzeptieren. Wenn ich so handeln möchte, wie Gott handelt, dann muss ich ihn gehen lassen, auch wenn es schmerzt. Gott wartet zwar sehnsüchtig darauf, dass seine Kinder wiederkommen, aber er wartet auf eine freiwillige, auf eine Entscheidung der Kinder, die einfach freiwillig von sich auskommt. Und diese Erfahrungen, die man so mit Gott danach machen konnte, die sind so gewaltig. Also wir haben, mit meinem Mann beide immer wieder auf das Gleichnis zurückgeschaut. Und das sind so Momente, wie auch wie der Vater im Gleichnis gehandelt hat. Dass er hat zu uns zum einen nicht bevormundet hat und er überlässt uns unsere Entscheidungen. Und was noch so faszinierend ist einfach, dass der Vater aktiv wartet. Er ist nicht so, wir hatten das Gefühl, dass unsere Hände lahm sind, dass wir kraftlos geworden sind. Aber der Vater versorgt seinen Hof. Der Vater versorgt den Rest der Familie. Und er geht noch darüber hinaus. Er züchtet Mastvieh, wohl in der Hoffnung oder vielleicht auch in dem Wissen, dass er eines Tages ein Riesenfest veranstalten wird.
Vielleicht mal kurz zum Einhaken, einfach eine Verständnisfrage. Und zwar, du hast ja schon beschrieben, dass so diese Entscheidung gegen den Glauben, sowie auch die Entscheidung, zu Hause auszuziehen, zeitlich relativ nah beieinander lag. Und hast jetzt eben auch gesagt, Jesus spürt unseren Schmerz mit, sozusagen. Ne? War der Schmerz, den ihr hattet, vor allen Dingen darauf zurückzuführen, dass er sich gegen den Glauben entschieden hat oder eben auch, dass er sich ja ein Stück weit vielleicht gegen das Elternhaus sozusagen entschieden hat und weg wollte?
Also es ist beides vorhanden. Hm. Ne? Zum einen natürlich schmerzt es uns, dass wir getrennt sind, dass er das Elternhaus verlassen hat. Zum anderen, ich glaube, wenn ich an die Ewigkeit denke, schmerzt es mich viel, viel mehr, seine Entscheidung gegen den Glauben. Und das eine hängt einfach mit dem anderen zusammen. Im christlichen Elternhaus hat man bestimmte Werte, an denen man festhält. Mhm. Und unsere Kinder haben es nicht einfach. Wenn sie einen anderen Weg einschlagen, dann merken sie, dass sie ja wie Außerirdische zu Hause sind. Oder wir sind die Außerirdischen wahrscheinlich eher. Und ich finde es nach wie vor, wir haben letztens erst uns mit meinem Mann wieder unterhalten und für uns steht es fest, wir würden auch heute genauso Entscheidungen treffen und an den Werten, die Gott für uns vorgeschrieben hat, weiterhin festhalten. Auch wenn dadurch unsere Kinder für eine Zeit lang sich von Gott entfernen. Und was absolut vernünftig ist oder nicht vernünftig, was absolut verständnisvoll ist, dass manche Kinder auch außerhalb des Zaunes die Welt kennenlernen wollen.
Aber genau dieser schwere Schritt, den du auch beschrieben hast, zu sagen, ich muss aber loslassen. Ich glaube, dass das immer auch ein Prozess ist, dass ein Kind sich loslöst. Und das weiß man eigentlich auch, wenn man dieses kleine Bündel in den Händen hält, dass es irgendwann groß wird und seine Wege gehen wird. Aber wie schmerzhaft es sein kann, wenn man sagt, ein Kind entscheidet sich für Wege, von dem man weiß, dass sie ihm vielleicht nicht so gut tun.
Richtig, ja. Aber die Hoffnung schwingt mit. Mhm.
War die Hoffnung immer da? War sie immer gleich da? Was ging so unmittelbar danach in dir vor?
Nicola Vollkommer, die hat ein tolles Buch geschrieben. Und zwar heißt es, wenn Kinder andere Wege gehen. Und da beschreibt sie in einem Satz, das Gefühl am allerbesten, und zwar zitiere ich jetzt einfach, Eltern haben das Gefühl, als Christen in der wichtigsten aller Aufgabe versagt zu haben. Und das trifft den Nagel auf den Punkt. Also du fühlst dich als Versager. Das heißt, ich habe nicht nach Fehlern in meinem Sohn gesucht. Er hat gehandelt, wie er gehandelt hat. Er hat seine eigene Entscheidung. Was zurückblieb, war ich und meine Gefühle und ich suchte aktiv nach Fehlern bei mir, die ich persönlich begangen habe. Und ich suchte nach Momenten zum Beispiel, in denen ich handeln sollte und wo ich passiv war. Oder ich suchte nach Augenblicken, die ich vielleicht irgendwie verpasst habe. Den Augenblick, wo er vielleicht angefangen sich hat, von Christus abzuwenden. Ich habe auch danach gesucht und ich habe Nacht für Nacht habe ich wach gelegen und es ging ein Karussell in meinem Kopf. Und ich habe nach Fehlern gesucht nach mir und ich fand welche. Ich fand in mir Wut, die ich vielleicht auch mal nicht kontrollieren konnte. Ich fand in mir Prioritätensetzung, die vielleicht nicht richtig in der Erziehung war. Ich fand Ungeduld in mir. Und diese bestimmten Momente, die spielen sich dauerhaft ab, wenn man es zulässt. Und das habe ich zugelassen. Und ich war irgendwann mal im Karussell der Selbstanklagen. Und Selbstanklagen scheinen oder hören sich so demütig und Gott wohlgefällig an. Aber wenn Gott die Dinge vergeben hat, und die Dinge habe ich auch vor meinem Sohn gebracht und auch vor Christus immer wieder gebracht, aber ich habe die immer wieder mir zurückgeholt. Immer wieder habe ich nach Erklärungen gesucht, was habe ich falsch gemacht, dass mein Sohn diese Entscheidung getroffen hat. Und dann habe ich festgestellt, dass Selbstanklagen kaputt machen können. Und irgendwann mal musste ich den Absprung machen.
Was hat geholfen, diesen Absprung zu schaffen, weil du schon beschreibst, dass Selbstanklage, also eine Reflexion ist ja total wichtig und bin ich von überzeugt, auch sehr wertvoll. Aber zu sagen, ich merke, oder selbst an sich zu merken, dass das schon von Reflexion abweicht und von Dinge bereinigen, ne? Sondern zu merken, das wird irgendwie ein Gedankenkarussell und ich komm da nicht raus. Und was hat geholfen, da aber diesen Absprung zu schaffen?
Das Wort Gottes. Also ich habe wieder mal gesucht nach Antworten im Wort Gottes. Was sagt das Wort Gottes darüber, zu dieser Situation? Und da habe ich einfach nach Lösungen gesucht. Und wir haben aber auch nach Hilfe von auswärts gesucht. Und letzten Endes konnte ein Pastor aus Köln, konnte uns dazu ermutigen und sagte, untersuch doch einfach mal die Könige und ihre Kinder. Und schaut doch mal nach, ob es unbedingt so ist, dass wenn der Vater gläubig ist, dass der Thronfolger, der sein Sohn, genauso den Glauben übernimmt. Mhm. Er hat uns darauf hingewiesen, dass es normal ist, dass unsere Kinder ihre eigenen Entscheidungen treffen müssen. Und dann haben wir uns hingesetzt und einfach mal angefangen. Wir haben angefangen einfach bei Hiskia. Guckt euch Hiskia an, ein großartiger König, der einfach so handelt, wie es Gott wohlgefällt, der nach dem Willen Gottes fragt. Und dann ist aber sein Vater Ahas ein furchtbarer König. Da fragt man sich, woher kommt Hiskia auf einmal, wo, welche Erziehung war das? Hat Gott vielleicht selber zu ihm gesprochen, in sein Herz hinein, und Hiskia hat ihn aufgenommen? So, und dann hat Hiskia seinen Sohn Manasse gekriegt. Und man denkt, boah, beste Bedingungen, so ein Elternhaus. Das muss ein toller, gottesfürchtiges Kind sein. Mhm. Und was ist Manasse? Die Bibel sagt hier, er hat abscheuliche Dinge getan. Er hat ein Leben geführt, welches Gott überhaupt nicht wohlgefallen hat. Gut, Manasse hat zum Schluss nochmal die Kurve gekriegt und hat die Schuld nochmal beim Herrn bereinigt. So, und dann entsteht daraus der nächste Sohn, Amon. Der ist nur ganz kurz König, aber er ist genauso grausam wie Manasse und kein Happy End. Er bekennt nicht die Schuld vor Gott. Amon zeugt den nächsten Sohn. Das ist dann Josia. Josia wiederum ein König, welcher wieder nach dem Willen Gottes fragt und Gott wohlgefällig ist. Und wenn man diese Dinge alleine schon untersucht, bekommt man Erkenntnisse. Und man denkt, Moment mal, das war doch schon immer so, dass unsere Kinder Entscheidungen treffen durften. Und das zeigt mir auch, dass Gott gar keine Enkelkinder hat. Als meine Kinder klein waren, war ich mir ganz sicher, dass die alle drei automatisch die Nachfolge Christi selbstverständlich übernehmen werden. Für mich war nichts anderes, was in Frage kam. Aber Gott kennt keine Enkelkinder. Und Gott ist so gerecht. Unsere Kinder wären doch Marionetten. Das sind sie nicht.
Ja.
Gott ist einfach gerecht. Gott gibt unseren Kindern genauso Entscheidungen wie jedem anderen in der Welt. Ja, und dann haben wir noch Hesekiel in Kapitel 18, Vers 20 zum Beispiel. Also Hesekiel komplett, das Kapitel Hesekiel 18 spricht auch nochmal von der Gerechtigkeit Gottes und dass jeder für sich selbst Verantwortung trägt. Und in Vers 20 steht es, sterben muss derjenige, der die Sünde begeht. Die Kinder werden nicht für die Sünden der Eltern bestraft und die Eltern nicht für die Sünden der Kinder. Die Gerechten werden für ihre Gerechtigkeit belohnt. Die Gottlosen werden für ihre Gottlosigkeit bestraft. Und da ist mir klar geworden, nochmal, so jeder trägt Verantwortung für sich selbst. Es ist ja nicht so, dass es bei uns in der Gemeinde nicht gepredigt wird. Aber wenn man das nochmal erlebt, dann nimmt man das, die ganze Wahrheiten, die in der Schrift stehen, ganz neu für sich nochmal auf, ne?
Ja, sie werden ganz persönlich, ne? Also sonst hört man sie in der Theorie und plötzlich merkt man, es liegt aber an mir, das mit meinem Leben zu füllen. Und dass das so ein wichtiger Schritt war, das in diesem Prozess auch umzusetzen, ne? Und das für das eigene Leben in Anspruch zu nehmen.
Richtig, und das ist so großartig auch zu erfahren. Ich bin ein Individuum. Mein Kind ist ein Individuum, auch vor Gott. Ich bin keine 0815. Gott liebt jeden gleich. Aber er lässt seinen Weg jeden persönlich mit Gott gehen oder auch Entscheidungen auch für eine Zeit lang, das betone ich wieder, mit Sicherheit auch andere Entscheidungen treffen.
Vielleicht mal eine kurze Frage dazu. Ich finde das oder den Bezug zu den Königen irgendwie sehr interessant. Was war da jetzt eure Schlussfolgerung draus, dass ihr ja wirklich gesagt habt, wir geben alles sozusagen, was wir können, ne? Wir geben es unseren Kindern mit sozusagen, aber letztlich ist es ihre Entscheidung? Oder war das so die Schlussfolgerung, die euch daraus sozusagen ermutigt hat?
Ermutigt hat uns das, dass wir uns nicht kaputt machen sollen. Dass jeder Mensch Fehler begeht und sich nicht davon freisprechen kann, auch in der Erziehung, dass nicht immer alles top läuft. Es gibt auch Tage, an denen man selber auch als Mama schlecht gelaunt ist. Aber dass man sich im Nachhinein davon nicht kaputt machen muss, sondern dass man sich davor freisprechen kann. Selbst wenn Königsfamilien es genauso quasi nicht weiterführen konnten und das Zepter an den Sohn übergeben, aber nicht die Ehrfurcht vor Gott, da denke ich mir, dass wir uns auch den Druck ein Stück weit rausnehmen können. Also wir, letzten Endes zeigt es mir auch, dass ich nicht der Erlöser bin. Sowohl ich als auch mein Sohn braucht einen Erlöser.
Also dieser Weg aus der Anklage dadurch raus, ne? Zu sagen, dass ich ja meine Fehler auch mitbringe und wir alle welche machen, aber im Letzten ist nicht meine Verantwortung ist, ne? Sondern sein Weg. Und ich habe meinen Weg, ne? So gesagt, wir brauchen beide einen Erlöser. Aber damit auch so im Letzten, ich trage für die Entscheidung, trage ich bei ihm nicht die Verantwortung, sondern er selbst.
Du hast gerade Stichwort Anklage erwähnt. Da hatte ich auch dieses, dass ich mich angeklagt habe, tatsächlich Nacht für Nacht oder gefühlt in jeder freien Minute. Und irgendwann mal, dann macht es bei mir so Klick. Moment, woher kommt Anklage? Anklage kommt vom Ankläger. Und der Ankläger ist derjenige, der meinem Sohn die sogenannte Freiheit schenken wollte oder ihm zeigen wollte, wie die Welt eigentlich ist und dass man nicht gefangen leben muss, sondern frei von Christus leben kann. Und derselbe Ankläger möchte mich lahmlegen, möchte mir die Hände binden, möchte mich mit Scham füllen. Derselbe Ankläger möchte dafür sorgen, dass ich mich in der Gemeinde gar nicht mehr zeigen lassen möchte. Derselbe Ankläger möchte, dass ich nicht mehr frei, sondern wirklich nur noch die Pflichtaufgaben in der Gemeinde erfülle. Und alles, was ich nur konnte, habe ich ja an Aufgaben abgelegt in der Gemeinde, weil ich mich so voller Scham gefühlt habe.
Also auch sagen, dass du dich da so total zurückgezogen hast, weil du noch in diesem Denkmuster warst, zu sagen, irgendwie trage ich die Verantwortung und so nach außen hin, ja, wie du sagst, Scham ist eine ziemlich starke Emotion, ne, die dann dafür gesorgt hat, dass du in den Rückzug gegangen bist, ne, so ein bisschen, ne, ich bin es ja nicht wert, ne, die Aufgaben zu machen und ich gebe das ab, weil mein Kind sich für einen anderen Weg entschieden hat.
Also ich habe tatsächlich auch so gehandelt, dass ich mich versucht habe, komplett zu isolieren, soweit es geht. Beispielsweise konnte ich den Frauenkreis auch nicht mehr leiten. Ich war der Auffassung, dass so eine fehlerhafte Person wie ich andere Frauen nicht mehr im Wort Gottes unterweisen kann. Und genauso konnte ich auch nicht mehr im Chor mitsingen. Und so habe ich mich in den Diensten abgemeldet, wo es möglich für mich war. Gott sei Dank habe ich Verpflichtungen in der Gemeinde, denen ich nachgehen musste. Aber ich habe sehr viel Kraft benötigt, um diese Aufgaben überhaupt erledigen zu können. Ja. Ebenso habe ich mich dann auch, dadurch, dass ich nachher mehr Zeit zu Hause hatte, konnte ich die Ruhe zu Hause nicht mehr aushalten. Der nächste Punkt war, dass ich mich immer mehr ins Berufsleben geflüchtet habe. Ich habe gesucht, dass ich irgendwo noch aufstocken kann und noch mehr im Berufsleben abtauche, um aus dem Karussell, aus dem Gedankenkarussell abzusteigen.
Ja, wie du das beschreibst, ist erstmal so eine Flucht, auch manchmal in Verhaltensweisen oder Denkmustern, die einem gar nicht so dienlich sind, wo es erst eine ganze Weile braucht, dahinter zu kommen, ne? Wie du das auch beschreibst, zu sagen, ah, okay, warte mal, von wem kommt denn eine Anklage und ist das eine faire Anklage oder kann ich die auch vielleicht hinterfragen? Und was hilft mir dann, sie zu hinterfragen, sie zu unterbrechen? Genau, so finde ich schön zu hören, dass du sagst, ja, Gott sei Dank konnte ich nicht aus allen Sachen raus, die dafür gesorgt haben, dass ich ein Stück weit mich gar nicht so isolieren konnte, wie ich vielleicht impulsiv in meiner Verletztheit, in meinem Scham das vielleicht machen wollte. Und weil du hier sitzt, eine präsente Person der Gemeinde bist, nehme ich mir auch schwer an, dass du da auch einen Weg zurückgefunden hast, ja, um damit umzugehen oder dagegen zu gehen.
Ja, der Weg zurück ist mühsam. Ne? Also ich glaube, es braucht tatsächlich Jahre, um da komplett neue Verhaltensmuster wieder neu anzulegen. Letzten Endes ist das wiederum die Gnade Gottes, die mir hilft, mich selbst anzunehmen. Auch das Wissen, dass Gottes vergebende Kraft gewaltig ist. Und wenn Gott vergibt, dann klagt er mich im Nachhinein auch nicht mehr an, sondern ich bin dann rein vor ihm. Und das hilft mir tatsächlich, jeden Tag neu ein Stück zu gehen. Aber es sind Verhaltensmuster, die auch eingeübt werden müssen, gar keine Frage. Ne? Ja. Das heißt, es sind bestimmte geistliche Übungen, die wir einüben, wie kleine Kinder, Tag für Tag, bis wir fest verankert darin sind, auch in der Gnade. Auch die müssen wir annehmen.
Immer wieder neu, ne?
Ja.
Was wäre, wenn du es ganz kurz irgendwie auf den Punkt bringen müsstest, was wäre etwas, was du anderen Eltern mitgeben wollen würdest? Aus der Erfahrung, die ihr gemacht habt.
Ein älterer Mann hat einmal zu mir gesagt, solange deine Kinder klein sind, dann sprich mit deinen Kindern über Jesus. Das ist die erste Hälfte des Satzes. Mhm. Und wir haben tatsächlich jeden Abend Kindergottesdienst gemacht zu Hause oder zumindest stille Zeit, die Kinderkomfort war. Wir haben den Kindern mit Kindern gesungen, wir haben gelesen in der Bibel und wir haben gemeinsam über Jesus gestaunt. Und ich hätte nicht gedacht, dass Jahre später mich genau diese Tatsache so trösten würde. Das Wissen, dass wir in unsere Kinder so vieles an uns lag, hineingelegt haben. Aber der Satz geht auch noch weiter, da steht, heißt es dann weiter, und wenn die Kinder dann groß sind, dann spricht mit Gott über deine Kinder. Und das ist nochmal so wertvoll für mich, mit Gott darüber reden zu können. Gott immer wieder anzuvertrauen. Meine Kinder, auch die anderen zwei Kinder, natürlich hat man da auch zwischendurch Sorgen und manchmal auch Kummer, auch das, auch Kleinigkeiten darf ich ihm abgeben. Aber jetzt bei unserem Jüngsten, da ist es so großartig zu wissen, dass er alles weiß. Er weiß, wer Jesus ist. Er weiß, dass er bei ihm die rettende Vergebung seiner Schuld bekommen kann. Er weiß, wie man betet. Und er kennt sein Wort. Er weiß auch, wie man damit umgeht. Und das ist so großartig zu wissen, Gott kümmert sich schon um ihn. Gott geht ihm schon nach. Er macht seinen Job besser, als ich es machen könnte. Ja, und vielleicht noch ein Tipp an die Eltern. Erhalte deine eigene Beziehung zum Herrn. Ich glaube, wenn unsere Kinder etwas Zeit brauchen für die Entscheidung für Christus, dann ist es an der Zeit, nicht an ihrer Beziehung zum Herrn zu arbeiten, sondern an meiner eigenen. Zu schauen, dass ich in meiner Beziehung zum Herrn wachse und ihm dienen kann. Dass ich selber am Herrn dranbleibe. Und vielleicht aus der Geschichte vom verlorenen Sohn, züchte Mastvieh und rechne damit, dass du eines Tages eine Riesenparty schmeißen kannst. Man weiß, dass die meisten Kinder, die sich kurz für einen anderen Weg entschieden haben, doch die aus den christlichen Elternhäusern sind, dass sie den Weg zu Christus wiederfinden.
Sozusagen im Letzten sagen, das ist die Hoffnung, die euch trägt und die Hoffnung, die du auch anderen weitergeben wollen würdest. Und glaube ich, ein schönes Schlusswort. Ne? Ich hoffe, dass auf eurem Hof, aber auch auf dem Hof anderer reichlich Mastkälber sind.
Ja, wir machen Party.
Ina, vielen, vielen Dank, dass du heute da warst und da viel von eurem Schmerz, aber auch der Hoffnung und der Gnade und der Liebe Gottes geteilt hast. Danke dir.
Gerne.
Bis dann.